Das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Mit den Psychologen und Gesellschaftsforschern Thomas Ebenfeld und Dirk Ziems vom Institut Konzept M. Präsentiert von Medienexperte Marcel Becker.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Warum sind manche Marken plötzlich überall und warum verschwinden andere einfach wieder? Und das geht dann meistens Hand in Hand mit der Frage, wie ticken wir, also die Konsumenten eigentlich? Wie tickt unser Land? Wie ticken wir Deutsche? Genau darum und um ähnliche Fragen geht es in unserem neuen Podcast, das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Und wenn es in diesem Land irgendjemand gibt, der über diese Themen extrem gut Bescheid weiß, dann sind das gleich zwei. Nämlich Thomas Ebenfeld und Dirk Ziems vom Institut Konzept M. Guten Tag, ihr zwei, und herzlich willkommen in eurem eigenen Podcast.
Hallo, das freut uns. Vielen Dank, Marcel.
Ja, ganz toll, dass wir das heute hier starten.
Für die Premiere, ihr zwei, welche Themen habt ihr unter anderem mit dabei? Bitte mal einen kleinen Ausblick geben.
Also wir schauen heute auf die Marke Deutschland. Wir schauen drauf, was sie aktuell zusammenhält, was sie zerreißt, wie vielleicht auch verschiedene Narrative auf die Marke sind.
Ja, und danach gehen wir in ein sehr konkretes Feld, was aktuell viel in der Marketingwelt betrifft. KI in der Werbung. Was kann sie? Wo wird sie überschätzt? Und werden Menschen dabei wirklich überzeugt?
Zum Schluss haben wir noch eine dritte Perspektive. Wir wollten nochmal auf das Thema Haltung gucken. Wann stiftet sie Vertrauen? Wann ist es vielleicht eher auch eine Ersatzhandlung? Und insgesamt haben wir uns vorgenommen, weniger Buzzwords, mehr psychologische Klarheit.
Also, das sind auf jeden Fall Themen, würde ich sagen, die aktuell sehr viel da draußen diskutiert werden. Hat ja auch jeder eine eigene Meinung dazu. Und euer Versprechen weniger Buzzwords, da werden wir euch natürlich dran messen. Also wir sind auf eure Expertise und eure Analyse sehr gespannt. Wir fangen mit was ganz anderem an, Dirk und Thomas. Und ich bin mir sicher, ihr wisst sofort, um welche Marke es geht und jeder da draußen auch, wenn ich Folgendes sage. Ba, 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 ba. Ich liebe es.
Ja, McDonald's, ganz klar.
Das Beste. Das Beste.
Also ich sag mal, das ist doch ein Beleg für eine großartige Markenführung. Jeder weiß doch jetzt sofort, welche Marke ich hier angekündigt habe, oder täusche ich mich?
Absolut, McDonald's. Das ist ein Soundbranding, ein paar Töne. Das Ganze ist da, mentaler Shortcut. Bei den Leuten läuft halt ein kompletter Film ab, eine Wiedererkennung. Vertrautheit häufig plus so eine Belohnungserwartung. Und dadurch funktioniert das gut, jahrelange Konsistenz, und wir sprechen immer von der Mental Availability, das wird damit dann natürlich grandios geschaffen.
Wir haben uns McDonald's ja als Einstiegsthema für unsere Premiere sozusagen gepickt, weil da ist was Spannendes passiert in den letzten Wochen. Es gibt zwei Kampagnen, die aktuell von McDonald's im Mittelpunkt stehen, die eine ist aber schon relativ alt, ist schon mal auf dem Markt gewesen, ist jetzt irgendwie aus der Versenkung aufgetaucht. Und jetzt regen sich viele Menschen über die Kampagne auf. Was ist da los?
Ja, das ist die Ramadan-Kampagne, die McDonald's als Out-of-Home-Kampagne mit digitalen Plakaten 2023 gestartet hatte. Also man sah eine leere Pommes-Tüte am Morgen und die füllte sich dann zum Abend hin. Und das sollte halt Respekt auf fastende Muslime nehmen. Das war natürlich da auch ein bestimmter Purpose dahinter, den man bedacht. Und jetzt sehen wir, 2026 wird das sehr kontrovers diskutiert. Zwei ganz gegensätzliche Deutungen, die einen sagen, das ist toll, das ist Respekt, das ist Inklusion, also eine harmonische Deutung, schön, Rücksicht, Vielfalt. Und dann andere, die es eher bedrohlich deuten, wir verlieren die Normen, die Kultur kippt, ne? Jetzt unterwerfen wir uns dem Ganzen. Und das ist schon spannend, dass das jetzt 3 Jahre später so in unserer Empörungszeit polarisiert.
Ja, das zeigt so, wie heute auch eigentlich eine unscheinbare Werbung, die vor 3 Jahren nicht die großen Wellen erzeugt hat, heute doch in diese gesamtgesellschaftliche Polarisierung so reingerät und diese aufgeheizte Stimmung, die sich auch immer irgendwelche Themen sucht, um den nächsten Kulturkampf zu inszenieren.
Und das Thema Polarisierung kommt heute ja nochmal hier bei uns im Podcast, aber nur mal einmal gefragt, also egal, auf welcher Seite ich bei dieser Diskussion jetzt stehe, das ist völlig egal, nebensächlich, eine leere Pommes-Tüte zu zeigen, die sich auf einem digitalen Screen in irgendeiner Form langsam füllt, das ist doch erstmal ein Meisterwerk, oder? Als Werber.
Also ich kann sagen, I'm loving it. Also was denen da gelingt, ist eigentlich in der kreative Ausdrucksform. so eine Produktinszenierung mit einer größeren Aussage zu verknüpfen, die ja diese Ramadan-Aussage ist. Und wenn Erwerbern das gelingt, diese Form von Verdichtung, dann ist das schon ja auch großes Kino.
Ja, tolles Markenhandwerk und auch eine psychologische Mechanik, das ist super verbunden. Also Chapeau an die Agentur, das haben die wirklich klasse gemacht.
Und jetzt reden wir über den aktuellen Spot, der jetzt tatsächlich auch auf dem Markt ist. Da geht es, ich sag mal, das Motiv, Eltern fühlen sich angesprochen, Kinder fühlen sich angesprochen. Es geht um einen bestimmten Vorgang, den McDonald's mit dem Kinderzimmer verbunden hat. Und den Spot findet ihr beide, glaube ich, richtig gut.
Ja, also ich musste wirklich sehr schmunzeln. Ich habe ihn aus dem Augenwinkel gesehen, als ich meine beiden Söhne zur Schule gefahren habe. Und die haben es auch gesehen, haben auch gelacht. Also man sieht brave Kinder, die ihr Zimmer aufräumen, die die Waschmaschine ausräumen, die brav im Auto sitzen und nicht meckern. Und dann ist die Auflösung, es geht zu McDonald's. Also ich fand es sehr humorvoll, sehr witzig. Natürlich hat das auch in der Presse oder in der Marketing-Community für Polarisierung gesorgt. Es gibt ja immer die moralische Empörung auch mit Manipulationsvorwürfen. Da werden Kinder genutzt und Junkfood als Erziehungsinstrument. Aber dieser humorvolle Dreh, den haben selbst meine 9- und 11-jährigen Kinder natürlich sofort erkannt und haben auch geschmunzelt.
Also McDonald's wird hier so ein bisschen zur Elternverstehermarke. Also McDonald's weiß, wie es in den Familien wirklich läuft und was da los ist, auch viel Streiterei und dann wollen die wieder McDonald's. Und hier wird aber jetzt etwas inszeniert, was wie so eine ironische Elternwunschwelt wirkt. Also wenn die zeigen, wie die Kids brav die Waschmaschinen einräumen, was im realen Leben ja nie passiert. Aber dass McDonald's eben hier so eine friedensstiftende Kraft hat in den Familien, wenn die Belohnung zu McDonald's zu dürfen ansteht. Also auch ein sehr, sehr gelungener Dreh. Und das ist ein augenzwinkernder Humor, der eben bei Familien gut ankommt. Und wir haben so ein Tool bei uns am Institut, das sind die KI-Familientypen. Also es sind KI-Zwillinge, Konsumentenzwillinge, die wir dann auch fragen können, denen wir sowas zeigen. Da kamen eben auch sehr positive Kommentare raus, dass die eben gesehen haben, ja, genau da ist immer der Sprengstoff, dass man nicht streitet, aber man kann das auch durchaus humorig sehen.
Ja, aber wir haben auch die Helikopter-Twins, das muss ich auch noch sagen, die natürlich dann auch moralischen Kurzschluss hatten, die auch hier gesagt haben, also auch da haben wir eine wunderbare, authentische Abbildung, dass man da sehr vorsichtig sein muss, wie man es macht. Aber ich finde das ganz spannend. Also wir sehen hier wieder in diesen Zeiten, die auch so überladen sind und so, wie schnell dann auch eine humorige Werbung moralisch in die ein oder andere Richtung kippen kann.
D-Marke. D-Marke.
Erlaubt mir an dieser Stelle, Thomas und Dirk, mal eine persönliche Anmerkung. Ich weiß nicht, ob ihr damit konform geht, was ich jetzt sage, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir verstehen unser eigenes Land nicht mehr. Irgendwie scheint fast alles festzustecken. Die politischen Debatten wirken eher wie ein Dauerstreit, also gemeinsames Projekt und Zukunft gestalten. Ich sehe es nicht so richtig. Und im Hintergrund steht dann ständig dieser rosa Elefant im Raum, die AfD. Davon werden ja auch viele Diskussionen mindestens direkt, aber auf jeden Fall indirekt beeinflusst. Und dann hat sich auch im Privaten etwas verändert. Ich hoffe, ihr sagt jetzt nie, das liegt nur an deinem Familien- und Freundeskreis. Aber ich würde sagen, die Diskussionskultur ist rauer geworden. Weniger zuhören, schneller urteilen. Und es geht plötzlich mehr um Gefühle statt weniger um Fakten. Aber vielleicht vertue ich mich und ihr sagt jetzt, nee, das ist nur ein subjektiver Eindruck. Ihr beschäftigt euch ja regelmäßig mit der Stimmung in unserem Land. Also ihr legt uns Deutsche sozusagen auf die Couch. Was sind denn eure Erkenntnisse, wenn ihr jetzt sagt, wie geht es uns? Wie geht es den Deutschen?
Ja, also das ist absolut richtig. Wir haben ja auch das Deutschlandpsychogramm, wo wir regelmäßig die Konsumenten tatsächlich in tiefen Interviews auch befragen, auch zu gesellschaftlichen Aufregerthemen. Wir haben heute eine Beschleunigung wie noch nie eigentlich in der Kultur. Das haben wir so noch nie erreicht. Und wir sehen, dass dieser Overload, der so auf die Leute einprasselt, nicht nur Stress ist, sondern auch ein Verarbeitungsproblem. Also wir haben immer mehr Input, immer weniger Nachhall. Und wir sehen dadurch, dass eigentlich so die Entscheidungen immer gefühlsnäher werden, impulsiver, angestrengter. Wir sehen auch seit einiger Zeit, und das hat sich auch teils ja obsessiv radikalisierte Ränder und eine große Mitte, die eigentlich auch eine Sehnsucht nach einem Zusammenhalt hat, die aber immer nervöser wird. Die starren gefühlt nur noch auf die Extreme, anstatt uns drauf psychologisch zu konzentrieren, wie kriegt man die Mitte wieder handlungsfähig. Und wir sehen auch, das muss man auch konstatieren, dass die Gesellschaft sehr gereizt und erschöpft ist, dieses dauererregte Klima. Und wir haben dann vor einigen Jahren mal gesagt, wir haben den paradoxen Konsumenten. Wir haben das jetzt mal in unseren Studien, Dirk und ich, auf die Formel gebracht. Wir haben eigentlich eine paradoxe Gesellschaft. Wir wollen alles, also wir wollen Aufbruch, wir wollen zugleich Stabilität. Wir sehnen uns nach einer positiven Zukunft und trösten uns mit Nostalgie. Wir verwechseln manchmal Lautstärke mit Lösung und sehen uns nach Führung und entwerten sie zugleich. Also das ist erstmal so eine sehr komplexe Gemengelage.
Ja, und zu dem Ganzen, was Thomas jetzt beschrieben hat, kommt hinzu, dass dieser Zustand, der innerlich da erfahren wird in der Gesellschaft, der auch so einem brodelnden Zustand entspricht, dass der in einem Rahmen stattfindet, den man beschreiben kann, eine Welt in Unordnung. Also wir erleben krasse Verunsicherungsschocks durch die Weltlage insgesamt, das schwierige Verhältnis mit den USA, jüngst der Ölpreisschock durch den Irankrieg und immer mehr Zeichen, dass Deutschland auch die Stellung in der Welt, die es hatte, einbüßt. Die Menschen bemerken gewissermaßen, Deutschland sitzt bei den Krisen nicht mehr so mit am Tisch, sondern ist nur noch Zuschauer am Spielfeldrand und man weiß auch nicht, wer für Deutschland die Sachen dann noch im Griff hat.
Wenn ihr das zeitlich irgendwie einschränken würdet, wann ging denn das tatsächlich los oder war das schon immer so und wir haben es nur nicht bemerkt?
Wir haben in der Tat also mit unserem Institut das schon auch die letzten 15 Jahre beobachtet, wie war so das Krisenerleben in der Bevölkerung. Und das hat sich sukzessive eigentlich über die Jahre zugespitzt. Während Krisen früher eher so periodische Ereignisse waren, dann war mal eine Finanzkrise und dann war 5 Jahre Ruhe, dann kam eben so die Flüchtlingskrise mit einem Flüchtlingszustrom aus Syrien und so 2015 und dann war wieder Ruhe und dann kam die Corona-Krise. Damals war das Gefühl, nach den Krisen wird man auch wieder die Sachen in den Griff kriegen und zu so einem Normal zurückkehren. Seit Corona ist das eigentlich so, es gibt gar kein Normal danach mehr, sondern eine Krise stapelt sich auf die andere auf und es führt zu so einem Zustand eben der Dauererregung, Dauerüberlastung. Und in den letzten Jahren hat sich das eigentlich nochmal zugespitzt, dass wir sogar alle 2 Wochen eine neue Krise haben.
Also habe ich euch beiden jetzt richtig verstanden, es gibt theoretisch 2 Gruppen von Menschen. Die einen machen sich Sorgen wahrscheinlich um das Handfeste, um das Wirtschaftliche. Wie geht ihr Leben tatsächlich weiter? Und andere haben das Gefühl, durch diese Dauerkrisen verlieren sie die Kontrolle über ihr Leben.
Ja, also wir haben auf Basis der Studie, haben Dirk und ich mal 2 Grund, wir nennen das manchmal psychologische Figuration oder Narrative rausgearbeitet oder archetypische Umgangsformen. Die einen haben wir genannt, die Zuversichtsapologeten. Also bewusst auch so ein bisschen sperrig, weil wenn ich häufig, wenn wir auch mit Trendforschern, Zukunftsforschern sprechen, die sagen, eigentlich geht's doch diesem Land gut. Und psychologisch steckt dahinter, die verteidigen optimistisch die Möglichkeiten. Die glauben an eine Gestaltbarkeit. Die sagen, wir haben extrem viel Substanz in Deutschland. Wir können doch die Kurve kriegen. Ja, weil dahinter steckt das Bild, wir haben eine tragfähige Basis, Industrie, Know-how, Hidden Champions. Und die Schwäche ist aktuell eher Tempo und Umsetzung. Und die sehen die Krise als eine Übergangsphase. Und die beklagen dann immer Lähmung, Zynismus, German Angst und so weiter. So, die sagen, die Marke Deutschland hat ein starkes Vertrauenskapital, die muss aber nur erneuert werden, nicht neu erfunden. Kritiker sagen jetzt, das ist ein bisschen naiv, so eine Wir-schaffen-das-Stimmung, ne? Und vielleicht auch ein bisschen elitär. Auf der anderen Seite, und die dominieren gerade und sind etwas stärker auch unter den Ökonomen, wir haben die mal genannt, die Selbstschutzpessimisten, weil die wappnen sich eigentlich mit ihrem Pessimismus vor Enttäuschung, indem sie weniger emotional in die Zukunft orientieren. Da sind die klassischen Narrative, Deutschland rutscht ab, niemand liefert, strukturelle Dysfunktionalitäten, Bürokratieirrsinn, Infrastrukturverfall. Und da ist das genau das, was Dirk eben sagte, die Krise als neue Normalität. Und die sagen, wir können jetzt nicht weiter schönreden, wir können nicht die Realität weiter verweigern und Rhetorikblasen produzieren. Hier muss was hin. Und die sehen die Marke Deutschland beschädigt, der alte Reputationsglanz mit Exportweltmeister, Land der Dichter und Denker etc. ist aktuell überdeckt. Hier ist aber natürlich das Risiko, dass dieser Daueralarm zu Distanz und Selbstblockade führt, zu wenig Mut, zu weniger Innovation. Aber das sehen wir und es ist nicht das eine oder das andere, sondern wir sehen, dass die Leute manchmal zwischen beiden Positionen dann switchen.
Aber da ist auch was typisch Deutsches drin in diesen Szenarien, in diesen Bildern, weil die Deutschen haben so die Mentalität, die Lage immer von so einem Ende auszudenken. Also wo steuert das Ganze hin? So, was ist der Endpunkt, wenn man das alles so weiterdenkt? Und da kommt man von den Zuversichtsoptimisten zum Schluss, naja, am Ende wird sich das stabilisieren, die deutschen Tugenden werden sich durchsetzen, während die Selbstschutzpessimisten vom Ende aus das denken und dann eben schon Deutschland im absoluten Abgrund sehen, wird sich alles an die Wand fahren. Da gibt's auch dann entsprechende Podcasts, die das dann Woche für Woche zelebrieren. Interessant ist aus der globalen Perspektive, dass andere Kulturen da ganz anders dran gehen. Also die sind viel mehr eigentlich auch stürmischen Umbruch gewöhnt. Die sind auch ein Auf und Ab gewöhnt und die sehen mehr so die Kraft. Man muss sich so auch aufs Hier und Jetzt konzentrieren und man muss viel pragmatischer an die Sachen rangehen.
Welche Länder zählst du dazu?
Unter anderem eben China, wo im alten Pragmatismus, also eine Erfahrung, dass sich Lagen sehr stark ändern, dass man auch sehr viel bewegen kann, aber dass man immer nur weiterkommt, wenn man pragmatisch plant und die nächsten Schritte auch ganz konkret angeht.
Ja, obwohl auch psychologisch beide Perspektiven Sinn ergeben. Die einen verteidigen letztlich optimistisch die Möglichkeit, nur die anderen wappnen sich vor Enttäuschung. Also es geht ja eher wieder darum, wie kann man Gestaltbarkeit wieder erfahrbar machen? Da sind die Unternehmen, die Marken, die Politik gefragt.
Mich erinnert das so ein bisschen dran, so wenn es um Fußball geht, die einen sagen immer, Deutschland ist eine Turniermannschaft, wird schon, und die anderen sagen, ey, die haben doch die letzten Jahre, die kriegen doch nichts auf die Reihe. So würde ich das fast wiedererkennen, was ihr sagt.
Ja, es ist auch so. Also dieses Kippen, also wie gesagt, das ist auch nicht durchgehend. Also wir haben auch in Interviews erfahren, dass man vielleicht morgens aufwacht und optimistisch ist und abends pessimistisch ins Bett geht. Also es ist so ein Hin- und Her-Pendeln teilweise auch und ist nicht klar zu verorten. Und es ist zwischen Hoffnung und Desillusionierung pendelt das hin und her. Wahrscheinlich ähnlich wie bei der WM, ja.
Ja, aber das Gefühl ist eben auch, es ist in Deutschland auch, es ist alles sehr extrem. Und wichtig wäre halt auch, den Grund in der Mitte zu finden, also in dem Raum, wo man tatsächlich konkret gestalten kann und nicht immer so Probleme überspielen andererseits oder Krise halt auch extrem hochreden.
Sind wir Deutschen denn irgendwie auch so, ihr habt vorhin das Wort benutzt, Nostalgie, sind wir so veranlagt, dass wir leicht daher sagen, früher war alles besser, so wenn du mit älteren Menschen sprichst, über wie so ein Land geführt werden soll, dann kommt immer der Name Helmut Schmidt.
Ja, Helmut Schmidt kommt ganz häufig. Das ist für viele, nicht nur die Älteren, auch die Jüngeren, die das noch, ist das so eine Figur. Manchmal kommt auch Willy Brandt oder sogar nach Helmut Kohl. Also wofür steht diese Figur? Steht für Orientierung, für Entschiedenheit, aber nicht in so einer Form der Bevormundung, auch nicht in so einer autoritären Form. Und das funktioniert da ausgezeichnet. Das steht für eine staatsmännische Ruhe und letztlich eine Entscheidungskraft. Und das bietet halt psychologisch auch so ein Containment an, das reduziert ein Chaos. Und das wird aktuellen Politikerpersönlichkeiten derzeit nicht zugesprochen.
Ja, was auch fehlt, sind die Projekte. Dass also klar würde, das ist jetzt ein Projekt für Deutschland, wo man eben an einem Strang zieht. Also die Agenda 2010 von Schröder war so etwas, wo er eine Richtung vorgegeben hat und auch ein Zielbild. Und das wird eben sehr vermisst. Also die Reformen werden vage angekündigt, ohne dass man damit ein greifbares Bild verknüpfen kann. Und man sieht nicht, was ist jetzt eigentlich das Projekt, das Zielbild, worauf Deutschland oder worauf auch Europa im Ganzen hinsteuert. Es ist eher immer nur so was Reaktives, was Defensives. Man müsste doch die Werte erhalten, man müsste doch sich zusammenschließen. Aber das Gefühl ist, es wird zu wenig pragmatisch angegangen und in Projekte überführt.
Aber nur noch mal jetzt als Fazit, ist es dann das Problem, dass wir nicht mehr die richtigen Politiker haben? Oder sind die Politiker auch zum Teil so, weil wir Bürger so sind, wie wir sind?
Das ist psychologisch kein Entweder-Oder, das sind Wechselwirkungen. Das sind einmal Systemlogiken und das sind natürlich auch wir alle als Bürger, als Gesellschaft. Also was wir beobachten häufig, gibt es auch viele wissenschaftliche Studien zu, wer heute handelt, wird häufig härter bestraft als jemand, der unterlässt. Jede Entscheidung wird heute zu einer Projektionsfläche. Dirk, du hast ja eben Gerhard Schröder angesprochen. Das ist auch, den habe ich eben ganz vergessen, eine Figur, die ganz häufig noch erwähnt wird. Da haben die Leute das Gefühl, der hat letztlich seine Kanzlerschaft zum Wohle des Landes auch geopfert da zu der damaligen Zeit. Also wir Bürger sind natürlich nicht schuld, aber wir erzeugen das Klima mit. Wir wünschen uns klare Kante und eskalieren, wenn dann die klare Kante wirklich kommt, und empören uns dann vielleicht auch. Und ich glaube, was gesamtgesellschaftlich gelernt werden muss, was wir aus der Psychologie natürlich wissen, ohne Entwicklungsschmerz geht das nicht. Und aktuell haben wir so einen dynamischen Stillstand mit viel Rhetorik, mit viel Ankündigung, Herbst der Reform, Sommer der Reform, und dann kommt letztlich nichts. Und das führt dann auch zu diesen dauerhaften Reizungen und Überforderungen.
Welche Rolle spielt denn aber dieser Blick nach hinten immer, dieses Nostalgische? Also das beobachten wir ja oft bei uns als Deutsche.
Ja, das ist ja gerade auch ein großer Trend, auch die Marken greifen das auf. Also Nostalgie ist weniger eine Wahrheit über früher, sondern mehr dieses Gefühl, damals gab es Überschaubarkeit, Ordnung, Klarheit. Und in der Zeit, wo Zukunft, wir haben das ja eben differenziert bei den Typen, auch als eine Zumutung erlebt wird, wird dann diese Vergangenheit dann auch zu so einer Trosttherapie, einem Sicherheitsobjekt. Und deswegen ist dieser Rückgriff gerade auch bei den jungen Leuten, die sich danach sehen, ganz besonders stark. Und deswegen ist das gerade auch so ein großer Trend. Also damals, man sehnt sich eigentlich nach der Behaglichkeit, der Überschaubarkeit von früher zurück. Also es ist weniger ein Eskapismus als eine Sehnsucht nach einem Gefühl von Stabilität.
Also wenn man zum Beispiel die Neujahrsansprache von Friedrich Merz und Xi Jinping vergleicht, dann hält der eine, eben der deutsche Kanzler, so eine Rede mit so aufmunternden Floskeln. Ja, wir sind schon auf dem Weg, das wird schon wieder. Und Xi Jinping redet wie ein Start-up-Unternehmer, der ganz konkrete Ziele setzt. Wo will man in 5 Jahren, in 10 Jahren in Schlüsselindustrien sein? Und wie viel der KPIs hat man schon erreicht?
Die Studie. Die Studie.
KI in der Werbung, das ist ja jetzt nichts Besonderes mehr. Ich sag mal, Mango, Heinz Ketchup, Coca-Cola haben alle schon Werbung mit KI oder gänzlich mit KI produziert. Bloß, wie finden das eigentlich die Zuschauer, die Kunden? Schaden KI-generierte Spots dem Erfolg des Produkts, Dirk?
Ja, wir haben dazu mit der Food-Agentur Taste aus Frankfurt eine Studie durchgeführt, die eben qualitative Tiefeninterviews und auch quantitative Forschung kombiniert hat. Und für so eine Food-Agentur ist es eben halt so Themen, ist das jetzt wirklich eine sichere Sache, jetzt auf KI zu setzen, wenn man Werbung produziert, oder bleibt da doch auch noch so ein Rest an Künstlichkeit, das wirkt nicht authentisch, die Kunden sind dann halt auch zweifelnd, kann man schon in die Richtung gehen. Das war so der Hintergrund. Und in der Tat hat es jetzt eigentlich so im Laufe des letzten Jahres so ein Schwenk, eine Stärke der KI eingesetzt, wo tatsächlich so letzte Probleme der KI-Generierung, dass das absolut unauthentisch wirkt, dass also so Hintergründe so reinmontiert erscheinen, als wäre das so gefotoshoppt und so. Das ist jetzt technologisch alles überwunden. Es ist in der Tat jetzt eine Möglichkeit, Gesichter auch so authentisch hinzubekommen, dass man da überhaupt nichts mehr sieht. Die bewegen sich da im Raum, auch in Landschaften, auch wenn da Natur oder Bäume sind, da sieht man nicht irgendwie komische Sachen. Also wir hatten in der Vergangenheit, also noch vor 2 Jahren, so Phänomene, dass wir da Leute hatten mit 6 Fingern im Bild. Sowas ist natürlich längst vorbei und wir sind da jetzt in einer neuen Ära. Und hier eben die große Entwarnung, also so KI ist jetzt inzwischen durchaus okay und es hat für die Marken keine negativen Effekte auf KI zu setzen. Es sei denn, es ist schlecht gemacht.
Ja, aber das ist dann doch die entscheidende Frage. Wenn es gut gemacht ist, ist es mir als Kunden scheinbar egal.
Ja, es ist so, es wird sogar von den Kunden erwartet, dass die Werbeleute doch immer auch so die modernsten Techniken einsetzen. Die haben ja auch mit Photoshop gearbeitet und die Leute machen ja auch an ihren Computern zu Hause schon mal so selber Bilder und Fotos. Also da ist gar nicht so die große Aufregung. Das ist okay. Aber dein Punkt, ganz wichtig, wenn das eben schlecht gemacht ist, wenn man so sieht, die haben sich keine Mühe gegeben und da kommen so Effekte von Künstlichkeit rüber, dann ist schon eine gewisse Aufregung da und man hat das Gefühl, naja, hier als Kunde, gerade wenn es so um Foodwelten geht, wo das ja also lecker aussehen soll und wo man ja so ein Gefühl haben will, ja, da werden auch so authentische Werte gezeigt, da werden urige Menschen gezeigt, da wird halt vielleicht auch die Natur gezeigt, wo die wertvollen Nahrungsmittel herkommen. Und das wirkt dann alles so zusammenmontiert und zusammengeklatscht. Dann denkt man sich, da gehen dann die Verbraucher doch auch hoch und sagen, hey, so viel Lieblosigkeit, das will ich mir von meinen Markenprodukten nicht antun lassen.
Ja, wir gucken ja auch auf andere Auswirkungen der KI-Revolution, so auf die kulturellen Bereich. Was die Leute eher irritiert aktuell ist, dass die, wenn die in Social Media scrollen, bei TikTok oder Insta, nicht mehr wissen, ist das real oder nicht. Also die gucken dann wie früher ihre Katzenvideos oder irgendwelche, weiß ich, Hunde, die was Abenteuerliches machen, wo viele jetzt zweifeln, ist das überhaupt noch echt? Also diese Fake versus Echt-Frage ist häufig in diesen schnellen Momenten des Scrollens und wir haben es jetzt weniger in den konzipierten, ja, Werbekampagnen gesehen.
Viele Menschen sagen ja bei KI immer, oh, das ist ja so eine Maschine nur und das ist nicht mehr das echte Leben. Und da wird manchmal so eine moralische Überhöhung mit reingebracht, dass KI einfach prinzipiell erstmal schlecht ist. Aber wenn ich euch jetzt richtig verstehe, entscheidet der Konsument, was gut ist.
Das ist so ein bisschen ein Trugschluss, weil den Konsumenten ist schon klar, dass Werbung immer auch ein bisschen übertreibt und Werbung nicht unbedingt die totale Realität widerspiegelt. Und das war ja schon immer so und jetzt ist es nur mit den Mitteln der KI. Also insofern gibt es diese Vorwürfe an die KI, also das Gefakte, das Gefälschte, eher von Seiten, die generell werbekritisch sind, die sowieso sagen, Werbung manipuliert immer, Werbung ist immer böse. Und die nehmen in der Tat jetzt KI zum Anlass, also ihr altes Hasslied auf KI wieder zu beleben und erneut zu sehen, wie manipulativ das Ganze doch ist.
Also ich glaube, die moralischen Aspekte, das sind ja so viele unbeantwortete Fragen, die da drin stecken. Das kann man jetzt in der Kürze der Zeit gar nicht alles beantworten. Aber die KI ist eine riesen Projektionsfläche für alles Mögliche, für Utopien, für Dystopien. Man kann alles letztlich dranhängen. Und das ist genau wie Dirk gerade gesagt hat, also da wird dann mehr an der KI die generelle Werbekritik festgemacht.
Ja, also bezeichnet ist jetzt ein aktueller Buchtitel so für die Zukunft der Gesellschaft mit KI, heißt einfach Abundance or Collapse. Also die maximale Schlaraffenland-Vision, also wo Arbeit nichts mehr kostet und alles durch die KI wunderbar, Krebs ist besiegt, alles ist gelöst. Auf der einen Seite Abundance oder Collapse, dass eben wir Aufstände haben werden, alles zusammenbricht und Kriegs-KI-Roboter halt alles in so eine Terminator-Landschaft verwandeln.
Das Letzte. Das Letzte.
Für unsere Premiere heute haben wir noch ein Thema und zwar Haltung. Ist heutzutage ein Markenerfolg nur noch mit der richtigen Haltung möglich? Auch dazu habt ihr eine Studie mitgebracht, Thomas und Dirk. Ich würde mal immer sagen, das erste Produkt, was mir einfällt zum Thema Haltung in Deutschland, ich glaube, sie waren mit die ersten, vielleicht täusche ich mich, Bionade.
Ja, Bionade ist es gelungen, da eben so einen Relaunch der Limonade in die Welt zu setzen. Die haben einfach gesagt, für eine bessere Welt, und haben das auch so überhöht, dass man also jetzt ein Naturprodukt hat mit Fermentation statt Kunstzucker und dass sie eben hier auch gestrahlt haben, so von der Moral her überlegen, aber auch vom Produkt her überlegen.
Und geht es nur noch mit Haltung heutzutage? Was habt ihr rausgefunden?
Also Haltung war auch in den letzten Jahren ja ein Orientierungsanker in der Zeit von Multioptionalität, auch manchmal eine Abkürzung. Bei Bionade hat das damals die Kampagne, das offizielle Getränk für eine bessere Welt, da war Produkt, da war ein Weltbild, da war eine Milieuerkennung, das hat gut funktioniert. Wenn das dann aber sehr mainstreamig wird, kann das auch kippen. Dann stellt man sich immer die Frage, ist das noch authentisch? Seid ihr das noch? Oder ist das jetzt nur noch eine Verpackung? Und wir sehen in den letzten Jahren zunehmend auch so eine Abkehr von diesem, ich nenne es mal plattem Haltungsmarketing, weil wir haben ja jetzt so Zeiten, wir haben es ja eben beschrieben, durch die Krisen, eigentlich so ein neuer Realismus und neue Sehnsucht auch nach Machbarkeiten, dass es nicht mehr nur noch um Haltung geht, sondern vielleicht auch wieder um die Leistungen, um die Convenience, um den echten Service, um gute Preise und dass viele sagen, der moralische Überbau, das war mir auch ein bisschen zu viel.
Also ein Wendepunkt war also in Amerika, als eben Budweiser im Super Bowl einen Spot gezeigt hat mit der transsexuellen Influencerin Dylan Mulvaney. Und da war eben genau so ein Effekt erzielt, der so übers Ziel hinausgeschossen hat. Die haben praktisch ihrer Zielgruppe den grundamerikanischen Männern, die Budweiser beim Football trinken, den haben sie eben so das Gegenbild vor die Nase gesetzt. Seht man, die Zeiten sind jetzt so, alles ist diverse, alles ist jetzt anders und ihr müsst jetzt auch Werbung von transsexuellen Influencerinnen jetzt gut finden und progressiv finden. Und dann kippt so ein Bild. Das ist dann eben zu viel gewesen.
Das Haltungsthema, wir haben das mal, Dirk, wie lange ist das her, 12, 13 Jahre beschrieben, das Zeitalter des gierigen Konsumenten, das war so eine bewusst bisschen provokante Zuspitzung in dieser Multi-Optionalität und die Marken waren ja früher mal Wegbereiter für Lifestyles, für Trends, für Fortschritt und das griff nicht mehr und Haltung war dann auch immer so eine Ersatzsinnstiftung. Wie kann eigentlich so eine Konsumkultur weiterhin gesamtgesellschaftliche Orientierung geben? Und dann kam ja in der Breite auch das Thema Wokeness und Diversity und dann wurden sehr, sehr viele Marken auch politisiert. Und das hat dann zugleich polarisiert, weil es aber die Frage ist, das jetzt wirklich authentisch, was die machen oder ist das fake? Aber wir würden eigentlich psychologisch eher sagen, diese Sehnsucht nach Haltung ist eine Sehnsucht nach Orientierung und eine Sehnsucht nach einem Konsum mit Sinnstiftung und dass man dann nicht wie so ein, weiß ich nicht, Konsumäffchen in einem Konsumhamsterrad da vor sich hin agiert. Und deswegen ist das heute auch in sehr hochpolarisierten Zeit, auch die einen lieben das, die sagen, ist toll, wenn die Marke dafür steht und andere sagen, das ist alles irgendwie Virtue Signaling, das ist irgendwie alles Fake-Verdacht.
Aber es gibt doch noch eine andere Dimension des Themas und das ist eben die Wirkung auch nach innen. Also es ist durchaus für die Unternehmen auch wichtig, dass sie sich so darauf besinnen, werden sie ihrer Verantwortung gerecht. Und das ist auch etwas, was die jungen Mitarbeiter motiviert, die sie versuchen auch ja für sich zu gewinnen. Und da ist natürlich so, wenn so ein Kick zum Beispiel so einen Skandal hatte mit eben der Textilfabrik in Bangladesch, die zusammengebrochen ist und Hunderte von Tote, dann hat man sich natürlich auch gefragt, haben wir als Unternehmen da auch genug Verantwortung übernommen? Und die haben gegengesteuert. Und es ist auch so, wenn die Telekom sich Gedanken darüber macht, welche Auswirkungen hat Social Media auf jugendliche Zielgruppen und dann eine Kampagne macht, nee, wir stehen für ein bestimmtes Bild, dass Social Media gerade nicht so für Mobbing stehen. Das sind dann schon aus dem Produkt heraus entwickelte Leitbilder, die dann halt auch greifen können. Es ist eben schon die andere Dimension des Themas.
Aber dann ist ja Haltung etwas, was die Marke tragen kann, was aus der Marke heraus entwickelt ist, wo man auch wirklich dann das glaubt. Aber wir haben das auch, Dirk, in vielen Werbetests gesehen. Haltung kann Produkt und Vertrauen nicht ersetzen, wenn es nicht da ist. Wir haben teilweise so Absurditäten getestet, dann, ich sag mal, bei einfachen Süßwaren oder so, damit die Welt zu retten, das funktioniert nicht immer. Also da hat man es auch deutlich übertrieben. Oder auch, wo es so Bam auf die 12, ich sag mal so, Victoria's Secret ist auch wieder zurückgegangen, nachdem die versucht hatten, dann, ich sag mal, Body Diversity zu zeigen. Und das sind manchmal Identitätsbrüche, die kein Mensch glaubt. Jaguar war auch so ein Case. Das war Katastrophe.
Ja, aber da sieht man eben, hat Haltung Substanz? Und ist das auch schlüssig aus dem Produkt entwickelt? Oder ist Haltung nur eine Maskerade, dass sich die Marke damit aufhübschen will? Und dann kommt auch so das Gefühl eines gewissen Opportunismus rein. Und das sieht man ja auch zum Beispiel an so Konzernen wie Facebook, die dann eben sehr klar gesagt haben, ja, wir müssen also Hate Speech eindämmen. Und dann sind die opportunistisch in die eine Richtung gerannt. Und sobald Trump an der Regierung war, war das mit den Faktencheckern alles zu viel. Und da sieht man Fähnchen in dem Wind und dann ist es das Gegenteil von Haltung.
Also nochmal, die Menschen haben ja eigentlich eine Sehnsucht nach Haltung, nach Werten. Also wer das negiert, liegt falsch. So, die hassen nicht die Haltung, das wird dann nur so manchmal so ausgedrückt, wenn dann so die Marken so Gegenwind bekommen. Der Shitstorm kommt, wenn so eine Haltungskampagne in die Hose geht, wenn die Inkonsistenz gewittert wird, so dieses hypermoralische, was man vorgibt, aber nicht einhalten kann. Aber eigentlich ist die Sehnsucht da. Ich fand den Punkt auch klar, diskutieren ja auch viel die Generation. Gerade mit der Betrachtung der Gen Z jetzt vor einigen Jahren war auch das Thema, gerade nach innen herein auch ein Bild zu propagieren, extrem wichtig.
Also ich glaube, Thomas und Dirk, dieser Part eben hat ziemlich gut gezeigt, warum es euren Podcast gibt. Und wir sind durch mit der ersten Folge und ich sag mal Glückwunsch an euch beide und natürlich auch vielen Dank. Und jetzt die alles entscheidende Frage heute. Wie fühlt ihr euch?
Ich fühle mich gut, weil die Leitung hat tatsächlich gehalten. Ich hatte heute Internetprobleme, deswegen bin ich sehr glücklich.
Bei mir hat das Mikrofon funktioniert, was auch nicht immer der Fall ist. Nee, vielen Dank, Marcel, dass du uns hier auch so durchnavigiert hast, weil schon eine gewisse Erleichterung, so viele Themen und dann doch hoffentlich alles mit Hand und Fuß rübergebracht.
Ja, das ist mit euch beiden gar kein Problem, das läuft von selbst. Wir sollten jetzt die Gelegenheit nutzen, Jungs, und gebt mal einen Ausblick auf Folge 2. Was haben wir unter anderem mit drin?
Also, wir werden über Ostern sprechen, wir werden über die deutsche Bürokratie sprechen, da haben wir eine ganz spannende Studie gemacht. Dirk wird in der Zeit in den USA sein und von einem neuesten Projekt vor den Midterm-Wahlen berichten.
Ja, live dann, aus Washington wird es darum gehen, das Election Lab vorzustellen, weil nach dem guten Erfolg, den wir letztes Jahr hatten mit dem Wahllabor, was die Bundestagswahl begleitet hat, haben wir dieses Jahr das Projekt in den USA hin zu den Midterm-Wahlen hier auch entsprechende Forschung zu machen.
Genau, und dann werden wir auch noch über Longevity sprechen. Riesenthema gerade. Ich habe gerade auch mit vielen Kunden dazu gesprochen. Gesundheitssinn oder Optimierungswahn.
Also bis zur nächsten Folge. Unser Podcast, das Marktpsychogramm, erscheint alle 2 Wochen. Und zwar immer an einem Mittwoch. Das heißt, Folge 2 hauen wir ausgerechnet am 1. April raus. Natürlich freuen wir uns auch über Feedback, egal ob positiv oder negativ. Wir lesen garantiert alles. Hier ist unsere E-Mail. kontakt@dasmarktpsychogramm.de. kontakt@dasmarktpsychogramm.de. Oder einfach kommentieren über die Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Und wenn ihr sagt, Dirk und Thomas, die beiden finde ich richtig gut, gerne unseren Podcast abonnieren, denn das ist für Podcaster das größtmögliche Kompliment. Jetzt zum Schluss noch ein kurzer Hinweis auf den 19. März. Dirk, denn dann passiert etwas, ich sag mal, Historisches.
Naja, das ist jetzt übertrieben, aber ich werde 60 und ich hatte mir überlegt, zum 60. Geburtstag auch ein kleines Event zu machen mit internationalen Kollegen aus USA, China und England, wo wir anlässlich einer Buchankündigung, neues Buch von mir, bestimmte Themen aus den letzten 30 Jahren Marketingforschung besprechen.
Und da kann jeder theoretisch dabei sein. Wie geht das?
Der Link ist in den Shownotes. Es ist eine Veranstaltung auf Zoom. Aber nicht nur dieser Link ist in den Shownotes, sondern auch zu den ganzen Studien, die wir heute benannt haben.
Großartig. Und jetzt noch die allerletzte Frage. Thomas, du hast schon ein Geschenk für Dirk.
Ja, habe ich. Und ich werde auch die Laudatio halten.
Das ist das Geschenk. Ach so.
Alles klar. Nein, es gibt dann auch noch ein physisches Geschenk.
Alles klar. Danke an euch beiden. Danke an alle, die zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Das war das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Ein Maßgenau-Podcast mit dem Institut Concept M und Marcel Becker.